Das war lecker, Robert.
Oh, ich bin völlig vollgefressen.
Wir haben gerade kurz vor dem Start der neuen Folge von Der letzte Podcast nochmal, das scheint jetzt Tradition zu sein, eine kleine Flicka.
Ohne irgendwas dazwischen.
Fika. Ja. Fika gemacht. Ja? Eine schwedische Tradition, die wir jetzt auch immer so, wobei der Unterschied zu, wir essen beim, also der Unterschied zu vorher ist, bevor dieses Flika-Konzept aus Schweden hier auf uns übergegriffen hat, war,
alle hassen dich.
Wir haben während des Podcasts einfach oder nach dem Podcast gegessen und jetzt haben wir es ein bisschen früher gemacht, so noch im Nachmittag.
Übrigens heißt Flika, heißt Mädchen.
Ah, generell oder ist es ein Mädchenname?
Nee, er heißt Mädchen.
Okay.
Boykje ist der Junge, Flika ist das Mädchen.
Also wenn man seine Tochter Flika nennt, dann heißt es einfach Mädchen.
Ja.
Okay.
So, wenn du deine Katze Kat nennst.
Was gar nicht mal so lustig ist, weil Mädchen ja auch ein echter Name ist. Es gibt doch Mädchen Amick, die von Twin Peaks, die Schauspielerin, die so heißt.
Sagen.
Ja. Aber heute, Flika, weil ich hatte, bevor wir uns getroffen haben, bin ich mittags ins Kino, um mir nochmal zum zweiten Mal Dune im IMAX diesmal anzusehen, weil ich den unbedingt nochmal im IMAX sehen wollte.
Apropos David Lynch und Dune.
Exakt, es sind ungewollt, ich schwöre ungewollt, hier die größten Brücken, die wir bauen. Oder die, sagt man, die größten Brücken, ist es so gut für eine Brücke? Die weitesten Brücken.
Die weitesten. Muss man aber viel in der Mitte mitstabilisieren.
Ja, machen wir alles. Bridge Builder geübt von früher. Aber ich habe auf dem Rückweg dann von Dean und David.
David Lynch.
Boah, Dean, es wird David immer besser. Fuck. Ich bin der gedankenlos diese Brücken hinstellt. Du bist der den Leuten erzählt, guck mal da vorne eine Brücke. Ich hatte ein paar Wraps mitgenommen. Für auf die Hand, um schnell vor dem Podcast was vegetarisch-veganes zu essen, weil du explizit gesagt hast, heute möchtest du was vegetarisches oder veganes essen.
Ja, cut down the meat, you know.
Okay. Und deswegen hatten wir gerade unsere Frika. Frike. Ich kann mir das oft nicht merken.
Einfach nichts. Einfach
Fika. Fika. Okay. Deswegen eigentlich gerade unsere Fika und
ohne Süßspeisen, also das.
Ja, aber das können wir noch machen gleich.
Ich habe wieder ein paar Sachen zum Ausprobieren. Die Fika konstituiert ja eigentlich Süßspeise und Kaffee.
Stimmt. Ich hätte dann irgendwie zwischen beim Kuchenkaiser vorbeifahren müssen, um so ein paar Teilchen mitzunehmen.
Genau.
Sowas, ne?
Eigentlich hatten wir gerade so ein bisschen Frühkost, also Frühstück.
Ach, das ist Frühkost. Fliegkost.
Frühkost, Lunch.
Ja.
Und jetzt kommt das Verwirrende. Lynch. Das Verwirrende ist Abendessen, Mittag. So, und jetzt bist du mindblown.
Ganz normales Abendessen, nichts mit Süßspeisen oder so.
Nee, ganz normales Abendessen, Mittag.
Mittag. Wie so eine Herr der Ringe-Figur.
Aber wie halt auch Mittag.
Ja, da können wir nicht lang, da ist der Mittag.
Das stimmt.
Ja, du hast mir während unserer Fika erzählt, dass du letztens schlechte Sushi gegessen hast. Mhm. Aber im Sinne von, dein Magen war da richtig gammelig nachher.
Ja, also direkt danach.
Bist du sicher, dass nicht so ein Stück Pilz aus deiner Nase abgerutscht ist? Und
nee, ich war gestern noch beim HNO tatsächlich, bei einem Dritten, um mir mal eine Drittmeinung einzuholen, ob man da nicht was machen kann. Spoiler, nö, erstmal nicht. Aber der meinte, sieht alles gut aus. Aber genau.
Das hat er schon mal behauptet vor längerem, als der
Pilz. Nee, das war ja der andere, also der war aber richtig scheiße, der hat mir gar nicht zugehört und hat mich dauernd unterbrochen, während ich meine ganze vierjährige Krankengeschichte.
Das kenne ich, das hatte ich mal bei einem Zahnarzt.
Aber weißt du, wenn du so anfängst mit, du willst eigentlich nur erzählen, dass du mal eine Nasennebenhöhlen-OP hattest.
Ja.
Und du fängst so an mit, ich hatte mal Probleme mit den Nasennebenhöhlen. Haben Sie Kopfschmerzen? So, nein, ich will Ihnen ja gerade sagen, wird Ihnen schwindelig, wenn Sie nach unten gucken?
Mhm.
So, nein, ich will Ihnen doch gerade sagen, mir geht's gut. Aber wenn Sie sich so nach unten beugen, da wusste ich direkt, jetzt bin ich hier umsonst hingefahren.
Ja, das war mal vor Ewigkeiten, als ich noch in Hürth auch gelebt habe, so ein Zahnarzt, der wollte wissen, wie mein Zahn zerbrochen ist. Und ich fange halt an, ihm das zu erzählen. Naja, ich habe gerade ein Müsli gegessen und für mich ist es auch eine veritable Information in dem Moment, zu sagen, dass man etwas eher Weiches gegessen hat, so ein aufgeweichtes Müsli. Mhm. Das habe ich auch dazu gesagt, das war schon alles aufgeweicht. Und dann hat er mich auch einfach unterbrochen und über was vollkommen anderes geredet und wollte gar nicht mehr hören, wie der Zahn zerbrochen ist. Das, solche Momente habe ich auch schon
erlebt. Ja, ich finde, da fühlt man sich immer lost in the system so ein bisschen. Mhm. Also, weil denkst du, okay, wenn du mir nicht zuhörst, dann kommen wir ja auch zu keinem Ergebnis.
Und warum
so.
Fragst du dann überhaupt?
Ja, genau.
Weil oft antwortet man ja eigentlich nur auf die Frage und wird dann einfach so abgeschnitten. Das kenne ich sonst nur von irgendwelchen Flughafenverhören bei der Einreise in die USA. Dass man da so in die Mangel genommen wird und es denen gar nicht drauf ankommt, was man antwortet, sondern nur zu checken, wie schnell du antwortest oder wie souverän du rüberkommst.
Ja, oder ob du schwitzt, wenn man dich was fragt.
Ja.
Bist du direkt Terrorist.
Genau.
Aber ja, das Ende vom Lied war, dann meinte er so, ja, wir könnten jetzt natürlich ein MRT machen, aber dadurch werden wir wahrscheinlich nur Sachen ausgrenzen, anstatt wirklich die Ursache dafür zu finden. Wo ich so dachte, ja, aber ist es nicht auch geil auszugrenzen, dass ich einen Hirntumor habe, der immer wieder per Pilzinfektion, ich bin jetzt kein Hypochonder, keine Ahnung, muss jetzt kein Hirntumor sein, ich sage das jetzt nur so übertriebenermaßen. Aber es wäre doch auch schon mal gut, es so narrow down zu haben.
Ja.
Aber nö, hat er kein Interesse dran. Dann hat er mir ein Olivenspray für mein Ohr verschrieben.
Okay.
Und er meinte, können Sie auch Olivenöl nehmen, nur mit dieser Sprayflasche ist das geschickter.
Wie sollst du denn das auch sonst machen?
Ja.
Das Dosieren ist schwierig.
Ja, genau. Dann wahrscheinlich wieder direkt alles dichter unten. Egal, Sushi.
Ja.
Wir hatten Sushi bestellt und meine Freundin hat aus Versehen Lachshaut Inside Outs bestellt.
Mhm.
Und sie dachte, sie bestellt normale Lachs-Sushis. So, mochte sie auch nicht dann. Und dann haben wir es aber auch, weil wir mega satt waren, einen Tag stehen lassen. Und die schmeckten schon am Freitag komisch.
Einfach so auf dem Tisch mitten im Raum?
Nee, schon im Kühlschrank.
Okay.
Wir sind ja keine Tiere.
Habt ihr die abgedeckt auch?
Ja, schon wieder in die Box gepackt und dann in den Kühlschrank.
Okay.
Mhm. Mhm. Und dann habe ich sie am Samstagabend, also einige Stunden später, nochmal gegessen, weil sie mochte die nicht. Aber ich kann
nochmal gegessen? Die schon gegessen sind?
Ich hatte schon ein Stück gegessen, habe schon am Freitag gemerkt, boah, schmeckt mir irgendwie nicht, schmeckt auch so ein bisschen schwer. Weil es ist so eine Schwere im Geschmack.
Aha.
Und dann dachte ich aber am Samstag, ey, ich kann so 6 Inside Outs waren, glaube ich, noch. Ich kann die jetzt nicht einfach wegschmeißen, dazu bin ich zu...
Du bist auch Typ Verbraucher.
Zu so versessen, genau, ich bin Typ Verbraucher.
Aha.
So, und dann habe ich die alle aufgegessen und dann instant Bauchschmerzen bekommen. Das war am Samstagabend, ich meine Bauchschmerzen noch okay, ich meine, der Bauch kann ja immer mal komisch sein, aber am Sonntag Schüttelfrost, komplett, ich habe die ganze Nacht Bauchschmerzen gehabt und geschwitzt und so. Ich war den kompletten Sonntag mega müde, schüttelfrost.
Sowas hatte ich auch alles. Zuletzt, inklusive noch so einer Migräne, die dazu kam, die aber ganz klar davon ausging, als ich mal auf einem fast leeren Magen beim Grillen bei meinen Eltern extrem viele nur so angebratene Habanero-Schoten gegessen habe oder auch noch auf das Fleisch, was da gegrillt wurde, gemacht habe.
Mhm.
Weil ich der Einzige war, der die gegessen hat, habe ich diese ganze Platte Habaneros zum Draufstreuen einfach selber alleine gegessen. Und das war jetzt von der Schärfe her manageable, aber die Magenzerstörung im Nachhinein, aber das war, genau, jetzt erinnere ich mich doch komplett. Es fing an mit den Habaneros, dass ich schon so merkte, okay, mein Magen hat schon ein bisschen Kirmes gerade. Aber da kam noch nicht diese, genau wie du gerade beschrieben hast, diese ganzen Erscheinungen, die ja doch die ganze Nacht dann gedauert haben.
Mhm.
Wo man einfach nur gekrümmt wie so ein Häufchen Elend da liegt und nichts machen kann. Und irgendwann diese eine Position findet, bei der man nicht komplett stirbt.
Ja.
Die aber trotzdem nicht gut ist. Aber man weiß, okay, wenn ich mich jetzt nicht bewege, kann ich es einigermaßen aushalten.
Wird es jetzt besser, dann schläft man auch ein. Aber dann wacht man wieder auf in so einer Scheißposition und fühlt sich wieder ganz miserabel.
Man hat auch immer diese fiebertraumartigen Schlafzustände einfach nur. Und genau so war das, aber ausgelöst dann letztendlich, weil ich halt auf diese Magenverperlung durch die ganzen Habaneros habe ich noch so einen wiederaufgewärmten Kaffee, so eine ganze Tasse draufgeschüttet quasi. Und das war der Todesstoß für meinen Magen in dem Moment. Ja. Aber erzähl das nochmal.
Ja, mein Todesstoß am Sonntag war dann, dass nicht nur erst die beste Freundin meiner Freundin zu Besuch kam, weil die gerade in Berlin ist und deswegen gab es auch kein anderes Datum. Da kam die zum Frühstück vorbei und da habe ich halt mit beigesessen. Das hat mich schon mal fertig gemacht. Und dann bin ich aber danach zu Kappi gefahren. Und saß dann da mit Schweißausbrüchen, hab mir erstmal vom Kappi so eine dicke Pulloverjacke gegeben lassen wegen dem Schüttelfrost. Fast die ganze Zeit so halb am Einpennen im Sitzen. Und während Kappi und ein anderer Kumpel noch da waren und die haben halb Ori auf der Xbox gespielt und halb eine Diskussion über Datenschutz und digitale Spielebibliotheken und was passiert, wenn Sony den Stecker zieht, Diskussionen geführt. Und wenn du selber, ist ja alles auch schön und gut, aber wenn du da selber gerade am Sterben bist und denkst einfach nur, ich will ins Bett, ich will ins Bett, ja. Ich will ins Bett. Ja, das war eine ziemliche Quälerei, muss ich sagen.
Aber meine Story, ähnlich in die Richtung, die ich kürzlich erlebt habe, fällt mir auch gerade ein. Was war am Abend vorher? Auf jeden Fall, ich hatte erst kürzlich vor einer knappen Woche, habe ich ja mehrmals Besuch gehabt von verschiedenen Leuten, unter anderem Patrick aus Hürth. Und bevor Patrick aus Hürth aber da war, das war nicht mit ihm, habe ich sehr viel abends getrunken, aber ich war unter anderem auch in der Apothekenbar, die inzwischen wieder auf hat. Ich war jetzt nicht so super besoffen, ich hatte auch keinen Kater oder so, aber mein Magen war irgendwie komplett in einem Eimer. Genau, ich weiß auch wieder warum. Zusätzlich zu den Apothekenbar-Cocktails und den ganzen anderen Sachen habe ich zwischendurch 2 Dunkin' Donuts gegessen, weil mit der lieben Dame, die bei mir zu Besuch war, es gab ja hier dieses Festival der Lichter, wo, ist glaube ich gerade immer noch, das ist ja mehrere Wochen, da werden ja so der Fernsehturm und verschiedene andere Gebäude, das Brandenburger Tor auch, ich glaube fast vom Fernsehturm am Alexanderplatz an, so eine Strecke entlang von Museumsinsel und so weiter bis zu Brandenburger Tor, verschiedene...
Sogar noch weiter, der Funkturm ganz im Westen
Stimmt.
Und so Schloss Charlottenburg.
So kunstinstallationsmäßig wird das so angestrahlt mit so Videoprojektionen, wo dann so Bilder oder animierte Sachen dann da drauf geworfen werden auf die Gebäude. Das ist auch die Jahre vorher schon gewesen. Immer so ab 20 Uhr geht das meistens los, dann bis 22 Uhr oder so. Ich hatte das letztes Jahr nur durch Zufall gesehen, als ich aus dem Kino kam am Potsdamer Platz, weil das da auch war, auf den großen Gebäuden, da die Straße runter. Und hab das aber in Erinnerung, dass es damals geiler war von den Motiven her. Und dieses Jahr war es so, dass ich, als ich mir das jetzt nochmal ausführlicher angeguckt habe, gab es so 2-3 Sachen, die richtig cool waren. Aber die meisten Sachen waren zu generisch und nicht so richtig passend auf die Architektur der Gebäude. Und dann sah das einfach nur so aus wie so nicht ganz erkennbare Farbbeleuchtung. Ja, jetzt ist das Gebäude halt so halbgrün und hier und da erkennt man vielleicht noch so...
Dass dann ist da so ein Herz, wo Love drin steht oder so.
Ja, aber es ist halt so komisch draufgeworfen, dass es nicht richtig so passt, dass man es gut erkennen kann oder dass es sich irgendwie integriert. Und dann gab es aber so ein paar Bilder, da war es dann wiederum sehr geil, wie sich das zusammengefügt hat, das Gebäude und die Projektion. Aber habe ich am Ende trotzdem gedacht, hat sich jetzt nicht gelohnt, dafür extra das abzuwandern. Aus dem Haus zu gehen. Und es war viel zu voll, muss man auch dazu sagen.
Habe ich auch gehört.
Auch wenn es draußen war, gerade am Brandenburger Tor, der Platz, das ist einfach zu gefährlich. Da wird ja auch nichts geprüft nach Testen und Impfungen oder so. Diese Menschenmassen, die da alle ohne Masken da sich zusammenfärchen, da bin ich ja auch nicht mehr richtig reingegangen. Aber ich hatte halt Dunkin' Donuts gegessen und dann bei mir zu Hause noch 2 oder 3, und ich glaube, das war das Schlimme, Bacardi-Cola-Dosen. Die ich vorher gekauft hatte, weil ich wusste, dass mein Besuch gerne Bacardi Cola trinkt, draufgeschüttet. Und ich wusste schon bei der letzten Dose so, ich habe die nicht ganz leer getrunken. Oh mein Gott, wenn ich jetzt noch einen Schluck trinke, dann übergebe ich mich. Also nur nicht wegen dem Alkohol, sondern weil irgendwas mit meinem Magen nicht stimmt. Ich kann nichts mehr zu mir nehmen gerade, sonst platze ich in irgendeine Richtung. Mhm. Irgendwas ist ganz verkehrt gelaufen. Dann ging es aber noch so den Abend. Aber am nächsten Morgen... Mein Magen hat konstant richtig so auch lauthörbar gegrummelt und richtig geblubbert. Und ich, erst war das aber auch so, naja gut, es blubbert halt komisch, was soll man machen? Dann habe ich mit meinem Besuch, dann sind wir zum Frühstücken mittags, so vormittags, hier um die Ecke auch zu Milch und Zucker gegangen. Ist ja auch so ein bekannteres Café hier in der Oranienstraße, gibt es auch mehrere, glaube ich, in Berlin. Und haben dann da so eine Gesamtfrühstücksplatte für eine Person bestellt, wo dann halt wirklich so alles drauf ist. So ein paar Sachen Fleisch, paar Sachen Käse, paar Marmeladensachen, Butter und ein Ei oder so. Irgendwie so ein Ding halt, kennt man ja. Und das habe ich dann so komplett gegessen und da dachte ich dann auch schon so, ich dachte, Essen würde mir helfen. Damit, weil der Magen wahrscheinlich auch leer ist und deswegen so blubbert. Mhm. Aber nein, ich merke langsam, wie er anfängt, sich zu wehren gegen das Essen. Hatte auch noch einen grünen Smoothie getrunken und Dann aber wieder derselbe Fehler wie damals in Hürth, als ich die Habaneros zu mir genommen habe. Ich habe mir noch eine Tasse Kaffee bestellt, eine große Tasse schwarzen Kaffee. Und als ich die getrunken hatte, kamen diese Magenkrämpfe, wo man genau weiß, ah, okay, jetzt kann mir keine Frau mehr erzählen, ein Mann kann sich gar nicht vorstellen, wie das ist, seine Wehen zu bekommen. Doch, ich kann das. Ich habe diese Wehen selber erzeugt und ich habe dann am Ende noch nicht mal so ein Geschenk des Lebens in der Hand gehalten als Belohnung dafür.
War nur so ein smoothie-grünes Kotzbaby.
Ja, genau. Und dann war das aber wirklich auch, wie so, wie das auch bei den Wehen ist, dass es in so Wellen kam. Kaum erträglich. Ich habe das Gefühl, scheiß jetzt einfach los, auch wenn es super peinlich ist, aber um die Qualen zu beenden. Oder halte ich die Qualen so lange aus, bis diese Welle wieder weggeht, ich mich wieder einigermaßen bewegen und durchatmen
kann. Also erstmal, das Milch und Zucker hat bestimmt ein Klo, oder?
Ja, aber es ist so eine riesige Kabine, wo nur eine Person rein kann, wo immer besetzt ist.
Okay.
Und wo man auch weiß, wenn man selbst die Person da drin ist und man braucht
eine Schlange,
ja, sehr lange, dann hat man den Unmut der gesamten Belegschaft dafür immer auf sich. Nee, das wollte ich nicht machen und ich wohne ja nicht so weit weg. Und dann hatte ich wieder so eine Welle des Schmerzes überwunden, was ich auch wirklich sehr tapfer versucht habe, mir nicht anmerken zu lassen. So richtig mit so einer versteinerten Miene, wo man so alle Zähne aufeinander beißt, aber versucht, dass der Gesichtsausdruck trotzdem entspannt aussieht.
Wo man auch gar nicht mehr so adäquat antwortet, auf das, was gesagt wird. So, was machen wir dann heute?
Ja, man nickt immer so mehr. Ja. So ein bisschen verkrampft.
Nee, ich habe dir gerade eine offene Frage gestellt. Jo.
Und dann auch immer die Arme so richtig verschränkt, so ganz eng an den Bauch gedrückt und so. Und dann war aber irgendwann diese große Welle wieder weg und dann dachte ich, vielleicht ist es ja auch jetzt vorbei. Ich kann wieder einigermaßen atmen, gut atmen. Ich hatte in meinem Kopf so diese innere Hebamme, die man in solchen Situationen als Mann immer hat.
Ja, ja.
Und dann auf einem Rückweg gemacht, durch den Engelbeckenpark gegangen, durch den man dann auch gehen kann, was ja ganz schön ist mit so einem Rosengarten und so.
Ist da nicht auch so ein Brunnen oder ein Wasserbassin?
Genau, da ist so ein großes Wasserbassin mit Schwänen und unheimlich vielen Schildkröten.
Oh, die sind jetzt alle tot, weil du nichts Besseres
bist. Keine Sorge, Robert. Ich wusste schon, dass es da Schildkröten gibt. Ja, auch schon seit Jahren habe ich da immer mal wieder so ein, zwei dann gesehen im Sommer, wenn man da, weil da auch am Kopfende dieses großen Bassins, da ist ja auch ein Café, also Engelbecken-Café, und da kann man dann direkt am Wasser, am Schilf sitzen und dann sieht man da die Schwäne und dann auch immer so ein paar Schildkröten zwischendrin.
Mhm.
Und es gibt so zwei Häuschen, die mitten im Wasser so gebaut wurden, auf so Stelzen, für diese Schwäne auch so, damit die irgendwo mal sich verstecken können. Und dann gucke ich so auf diese eine Insel und sehe dann so bestimmt 20 Schildkröten, die da alle so ringsum am Rand immer so halb aufeinander liegen und pennen, aber sich so gegenseitig als Kopfkissen quasi benutzen. Aber das waren halt locker 20, wenn nicht mehr. Also diese Schildkrötenpopulation ist da absolut explodiert, ja. Und ich wette, das hat angefangen mit so irgendjemandem, der so seine zwei Schildkröten da ausgesetzt hat, weil er keinen Bock mehr hatte, Schildkröten zu haben. Und,
warst du schon mal wieder da, während du nicht unter extremen Schmerzen standest? Vielleicht hast du es dir nur eingebildet.
Ist möglich. Nee, aber mein Besuch hat das ja bestätigt.
Okay, ja.
Ich bin ja auch nur da lang gegangen, weil das ist halt was, das zeigt man dann jemandem, der halt nur zu Besuch ist. Also, und das sollte aber nur so, war so gedacht, da mal so durchzuwandern und dann gehen wir mal zu meiner Wohnung. So dauert 5 Minuten. Aber dann, oh, da kann man ja durch das Tor sich ans Ufer setzen. Da sitzen ja auch andere Leute. Lass uns doch mal kurz da hinsetzen.
Oh.
Wie schwer es für mich war, diese Hinsetzbewegung hinzubekommen, ohne zu platzen. Und wie gesagt, egal in welche Richtung.
Aber du, dir war es auch zu schämig, jetzt zuzugeben, du, ich glaube, ich muss nach Hause, ich habe Magenprobleme.
Es war ein ernsthafter Gedanke, den ich in meinem Kopf hatte, zu sagen, okay, ich wohne ja nicht so weit weg, bleib du hier sitzen. Ich laufe schnell rüber, ich muss unheimlich dringend auf Toilette. Ich komme eventuell danach wieder. Aber ich war mir dann noch unsicher, wie lange würde das dauern?
Ja, if not, find me dead on the toilet.
habe ich mich dann hingesetzt und dann war es auch wieder so, irgendwann habe ich es geschafft, so einigermaßen locker da zu sitzen. Also locker, nee, ich war völlig verkrampft. Aber so locker, wie es nur so ging. Und dann war es halt, habe ich 5 oder 6 Mal diese wellenartigen Wehen über mich ergehen lassen. Und immer habe ich gehofft, dass sie dann weg sind. Und dann kamen sie aber jedes Mal ein bisschen schlimmer wieder zurück. Und es war jedes Mal wirklich eine größere, auch mit aller Lebenserfahrung, Meisterleistung, dass kein Schließmuskel reißt. Mhm. Oder einfach einfach sagt, ich tue dir hier was Gutes. Ich reiße nicht, sondern ich gebe freiwillig auf, weil du nicht imstande bist, dir einzugestehen, dass der Schiss sich nicht mehr unterdrücken lässt. Du hast schon geschissen, du weißt es nur noch nicht, sozusagen. Und du leidest, du leidscheißt hier in dich rein. So, immer wieder. In deinen eigenen Magen scheißt du gerade.
Deine Organe sind schon zugeschissen.
Ja, genau. Du scheißt innerlich. Kriegst du das nicht mit? Das ist das, was die Schmerzen hervorruft.
Merkst du nicht, wie dein Bauch dicker wird? Das ist, weil sich die Scheiße überall verteilen.
Ich habe dann so still in mich reingelitten und gleichzeitig lief aber auch eine Konversation und es wurden Fotos gemacht. Und ich habe immer auf,
Frage ist ja,
ich habe auf den Fotos immer versucht, möglichst nicht so zu gucken, wie ich mich fühle. Das war wirklich eine Glanztat.
Aber hast du diese Qualen auf dich genommen? Also hättest du die gleichen Qualen auch mit mir auf dich genommen? Oder war das eine Person, der du näher kommen wolltest und deswegen...
Wenn ich mit dir unterwegs gewesen wäre,
starken Hünen gespielt
hätte ich gesagt, Robert, gut, dass du einen Rucksack dabei hast. Wir gehen uns hier mal in die Büsche und du hältst den auf. Halt den einfach unter. Halt dir mit einer Hand die Augen zu, mit der anderen hältst du einfach den offenen Rucksack mal so unten hin. Und guck, was passiert. Nein, guck nicht, was passiert. Ich mach den danach einfach zu und dann vergessen wir die Sache wieder.
Aber ich lese das jetzt eigentlich als ein Zeichen von Vertrautheit. Das ist eigentlich ganz nett.
Das stimmt, stimmt. Hast recht, ja. Hast recht. Nee, aber ich hab dann irgendwann... Ich weiß nicht, ob ich es war oder ob ich es tatsächlich geschafft habe, so lange auszuharren in meinem Leid, in meinem Elend, bis mein Besuch dann gesagt hat, dann lass uns mal zurückgehen. Aber ich glaube, ich habe es gesagt. Ich habe irgendwann gesagt, ja gut, wenn wir dann nachher noch da und da hin wollen oder das und das machen wollen, dann lass uns jetzt mal kurz nochmal schnell in die Wohnung und mal kurz nochmal eine halbe Stunde chillen oder so und dann geht's weiter.
Kurz frisch machen.
Und dann... habe ich aber schon versucht, das Tempo anzuziehen beim Rübergehen, aber ich konnte auch nicht zu schnell, weil ich dachte, man muss ja aufpassen in dem Moment, ja, seine Beine nicht zu weit auseinander zu bewegen beim Gehen.
Das ist ja dann auch in dem Moment gar keine Frage mehr von, malt der Stift schon, sondern das ist so eine Entweder-Oder-Situation. Das ist nicht so, da guckt so eine kleine Spitze raus, sondern es ist ja entweder volle Entladung oder gar nicht.
Ja, der ganze Biokosmos des Körpers steht in Frage. Ja. Alles, was es so gibt, was auch basiert auf natürlichen biologischen Prozessen, die deswegen funktionieren, weil alles im Gleichgewicht ist, so Osmose und sowas, ist in dem Moment aus den Angeln gehoben.
Völlig außer Kraft gesetzt. Ja.
Da diffundiert alles durch jede Zellwand, wie es Lust und Laune hat gerade. Ja. Und man verliert auch immer mehr seine menschliche Form. Es ist nichts mehr mit zusammengehalten.
Auch seine menschlichen Gedanken.
Genau, ja.
Verschwinden.
Und ja, das in der Tat, du wirst assimiliert, auch gedanklich. Du hast nur noch einen Fokus. Deine gesamte Existenz fokussiert sich in dem Moment nur noch auf diese eine Sache. Den Schiss verhindern. Und die Schmerzen kommen aber. Und du weißt auch genau, die reine Willenskraft hält jetzt gerade noch deine Existenz und deinen Körper zusammen und deine Körperöffnung zu.
Das ist wie so Muttis, die angeblich so einen LKW ziehen können, nur weil ihr Kinder drunter liegen.
Ja, genau.
Nur anders.
Ja, nur anders. Und gleichzeitig weißt du aber auch, wenn ich nur eine Minisekunde schwach werde, sei es, dass ich gedanklich in irgendeine Richtung abdrifte, jetzt schon ans Kacken zu denken, jetzt schon zu sehr das Bild der Toilette vor mir zu manifestieren, jetzt schon an den erlösenden Moment bildlich zu denken, wenn er da sein wird, sich auf die Art gute Gedanken zu machen, Riesenfehler, nicht machen. Das sofort nimmt das der Körper als Signal wahr, schon da zu sein. Und dann verlierst du sofort die Kontrolle und rutschst ab. Du darfst keinen zu weiten Schritt machen, aber auch keinen zu engen Schritt machen. Beides auf eine andere Art übt zu viel Druck auf deine Innereien aus. Du musst diesen gesunden, nicht scheißer Mittelgang wählen, den musst du hinbekommen.
Der auch schon so aussieht, als hättest du schon längst so 3 Kilo Scheiße in der Hose.
Ich komme ja gerade aus Dune und da gibt es ja diese Technik, die das Wüstenvolk benutzt, damit die Sandwürmer die nicht hören und dann nicht dahin kommen, wenn die sich durch die Wüste bewegen. Die tanzen so ein bisschen da über den Sand und ziehen ihre Füße dann so leicht über die oberste Schicht des Sandes drüber und anstatt hört so sich, zu stampfen.
Hört sich wahnsinnig disgraceful an. Ist das einigermaßen so, dass man sich nicht fremdschämt drüber gebracht?
Ist schon gelungen.
Okay.
Aber ich wollte sagen, so ähnlich ist es auch mit dieser einen Art zu gehen, die einem dann noch offen steht. Und das zum Glück instinktiv hat man das in sich drin. Das scheinen wirklich schon seit der Kreidezeit die Menschen so archetypisch in sich drin zu haben, diesen Gang dann automatisch irgendwie anzustreben und instinktiv zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn man ihn macht.
Weil die Menschen in der Kreidezeit auch schon immer gewartet haben, bis sie nach Hause kommen auf ihre Toilette.
In der Kreidezeit sich die Beine runterzuscheißen an einem unsicheren Ort war der sofortige Tod.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja, weißt du, was du da alles für Raubtiere angelockt hast, die nur danach gegangen sind? Weil die auch sofort wissen, nicht nur, da ist ein leckerer Mensch, so ein Dinosaurier oder so, da ist ein leckerer Mensch, sondern auch, der ist schon mariniert.
Die kann auch direkt riechen, was für Nährstoffe und so du alles hast. Das kann ich schon auch. So, oh ja, da ist viel
oder
Eisen.
Oder Krankheiten.
Oder ja. Krankheiten. Ah,
der hat diesen leckeren Pilz, den ich so mag.
Ah, in meinem Fall wäre das natürlich. Aber ja.
Der ist schon mariniert. Der ist auch leicht zu fangen, weil der scheint schwach zu sein. Der scheint Probleme zu haben.
Ist auch so, was heute dem Hai sein Blut ist. So ein Tropfen genau. Blut im Wasser war früher dem Megalodon sein Scheißhaufen vom Mensch.
Ja, aber auch nur, weil der in der Kreidezeit da, der Ötzi, eine Tasse Kaffee zu viel getrunken hat. Ja. Nach dem Gnu oder ja. Was auch immer.
Aber ich sag dir, welches Problem ich noch an diesem Lauf sehe.
Ja.
Jetzt in deinem Fall kommen ja irgendwann zwangsweise die Treppen.
Ja, Robert, gute Observation. Okay, bei den Treppen weißt du, du bist schon fast am Ziel und du bist aber auch schon in einer Distanz zu deiner eigenen Wohnung und in meinem Fall bist du ja dann auch schon durch das Gartentor durch und durch die untere Eingangstür.
Und das kennt man ja schon nur, wenn man nur pinkeln muss dringend, dass dann, sobald man sich dem Bad nähert, es nochmal viel schlimmer wird.
Du, also ich in meinem Fall ja als Besitzer hier, also als Mieter, als der Hauptmieter.
als Wohnungseigenbesitzer, Mieter.
Als der Hauptmieter habe ja den Schlüssel, muss vorgehen.
Sag jetzt bitte nicht, sie hat dann irgendwie gesagt, oh, ich muss ganz dringend auf Toilette.
Nein. Gott, das habe ich auch schon klargestellt.
Okay, das wäre nämlich der absolute Horror jetzt.
Ich habe vorher höflich gefragt, wenn wir jetzt zurückkommen, also sie war schon im Milch- und Zucker auf Toilette erstens und zweitens, musst du dann nochmal auch erstmal auf Toilette oder so? Ansonsten gehe ich nämlich, aber sonst lasse ich dich vor. War natürlich gelogen, aber ich wollte es höflich verpacken. Mhm. Und dann bin ich als Erster natürlich rein, weil ich den Schlüssel hatte. Ich habe natürlich die Tür noch aufgehalten, aber bin trotzdem vorgegangen. Und dann habe ich da so, haha, hihihi, als wenn das nur so ein lustiges Spiel unter Freunden ist. Ich laufe dann schon mal vor, sofort den Sprint angesetzt. Auch in dem Wissen, ich bin jetzt in dieser kritischen Distanz, sollte ich im Treppenhaus die Beherrschung verlieren,
dann schaffst
muss ich nur außer Sichtweite sein, um nicht gesehen zu werden, außer Sichtweite zu sein, um dann schnell reinzugehen, die Tür ins Schloss fallen zu lassen und sich zu duschen und die Hose zu wechseln, während die andere Person die Treppe hochgeht. Du weißt ja, ich bin da recht schnell bei solchen Sachen. Ich habe das ja schon ausgefeilt, diese Technik.
Wenn so aus dem Bad kommt und so die Hose direkt so aus dem Fenster wirft. Gespendet!
Sieht aus dem Fenster im Flur beim Hochgehen die Hose rausfliegen.
Die ja auch eine gewisse Fallgeschwindigkeit hat, weil sie vollgeschissen ist.
Ja. auf jeden Fall. Dann, das ist mir zum Glück nicht passiert. Ich habe das alles noch rechtzeitig geschafft und muss dann aber sagen, ich habe dann auf der Toilette sehr gelitten.
Aber hast du noch die Zeit gehabt, hier vorher laut Musik anzumachen? Wo man nur,
nee.
Ja, ich will nur laut Musik hören. Es geht mir gar nicht darum, hier Geräusche zu verdecken.
Ich habe einfach gesehen, okay, mein Besuch ist ins Wohnzimmer gegangen. Da sind zwei Türen zwischen, wenn man sie zumacht. Die eine habe ich so angelehnt, die Badezimmertür komplett zu. Und ich habe einfach gehofft und gebetet, mein Besuch würde die Zeit nutzen, um zum Beispiel kurz zu telefonieren mit zu Hause oder so. Irgendwie sowas. Oder vielleicht auf den Balkon zu gehen.
Ja.
Und ich hoffe, dass es so war. Ich weiß es nicht. Da ist es aus. Entweder gab es ein nicht abgesprochenes Stillschweigen über die Thematik oder es sind andere Gründe, warum das nicht mehr dann angesprochen wurde. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass ich wirklich viele Minuten noch weiter gelitten habe, weil es ist ja nicht damit getan, dann auf der Toilette zu sitzen und diese Erleichterung zu haben, dass einem kein öffentlicher Kollateralschaden mehr widerfährt oder beziehungsweise, dass man keine Kollateralschäden bei anderen anrichtet, auch seelische, sondern viel wichtiger, also viel schlimmer ist dann ja noch, dass diese wehenartigen Magenkrampfschmerzen ja sich dann auch durch den Schiss noch durchziehen und den Schiss behindern. Es kommt dann erstmal diese initialen Niagara-Fälle. Dann kommt aber so ein Stopp, wo du weißt, das, was mir Schmerzen bereitet, ist eigentlich noch drin, und bereitet mir weiterhin Schmerzen. Ich merke es nur jetzt noch mehr, weil der Magen leerer ist. Der pure Schmerz ist jetzt noch mehr zu spüren. Und dann musst du erstmal noch mindestens einmal die Wehen überstehen. Und wenn du Glück hast, kommt dann schon das Ärgernis endlich raus.
Ja.
Und dann hast du es hinter dir. Aber und dann merkst du auch sofort, ah, jetzt kann ich wirklich wieder normal atmen. Und dann weißt du, es ist vorbei. Mhm. Aber das war, und wer weiß, vielleicht waren es auch einfach die Donuts. In Kombination mit dem Bacardi-Cola-Gemisch-Gesöff. Und
ja.
Generell, ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, 5 verschiedene Arten Alkohol getrunken an dem Abend.
Ja, das könnte auch daran liegen.
Es gab zwischendurch noch Berliner Luft. Dann Bacardi-Cola. Ich hatte einen Rum-Long-Drink. Und ein Stück von einem anderen Cocktail in der Apothekenbar und ein Absinth hatte ich, glaube ich, auch getrunken an dem Tag vorher. Und ich hatte einen Mojito unterwegs getrunken.
Das macht es nochmal ein bisschen wahrscheinlicher, dass es auch an diesem
Tag. Es ist auch da, also vielleicht dann noch die Gemengelage war.
Ja, eine Gemengelage mindestens. Aber gut, dann. Dann
hast du eine schöne Zeit.
Ich dachte, ich kann jetzt mit meiner Sushi-Story auftrumpfen, aber kommst du mit sowas?
Wir hatten mal die Story, dass Subway vor Gericht in Amerika sich verantworten musste und das lief auch noch, das Verfahren damals, da haben auch weltweit alle Medien darüber berichtet, dass die Thunfisch-Sandwiches kein Thunfisch enthalten.
Diese Paste da.
Und dass keiner auch wirklich sagen konnte, was überhaupt da drin ist.
Mhm.
Und dass das einfach Laboranalysen ergeben hätten. Und Subway selbst hat gesagt, nee, das stimmt nicht, wir benutzen Thunfisch für unsere Sachen. Und
wurde uns so gesagt?
Ja, das ist nah an der Wahrheit. Da komme ich gleich noch zu. Aber es war ja so, dass es dann so hieß in der Medienberichterstattung, dass die Kläger eben verschiedene Proben von Subway Thunfisch-Sandwiches im Labor haben untersuchen lassen und das dann festgestellt haben, oh, da ist ja kein Thunfisch drin und man weiß auch gar nicht, was da drin ist oder so. Und die Sache ist jetzt aber, damals hat uns das, glaube ich, auch gewundert, wie das sein kann überhaupt und welche Motivation die überhaupt dazu haben, weil ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Thunfisch so ein teures, also so billiger, normaler Dosenthunfisch das teuerste Gut ist, wo man dran sparen müsste oder so. Mhm. Und gleichzeitig, wie kann das denn sein, dass niemand weiß, was da drin ist? So diese, das war irgendwie alles komisch. Und jetzt gab es nochmal einen Artikel dazu bei Spiegel Online, wo es erstmal hieß, dass Subway meint, erstens, nein, das ist Thunfisch, den wir da benutzen. Und zweitens, wir stellen ja auch diese Thunfischpaste nicht her, sondern wir kaufen die ja auch bei einem Hersteller. Und der hat uns nachgewiesen, dass es Thunfisch ist und der sagt, das ist Thunfisch. Und wenn das nicht so sein sollte, dann sind wir hier nicht die Täter, sondern sind selbst Opfer. Wenn diese Firma jetzt am Thunfisch spart und da irgendwas anderes drunter mischt, dann haben wir denen ja trotzdem den vollen Preis für den Thunfisch bezahlt. Und die haben uns halt in dem Sinne betrogen.
Wenn die schon sagen, sie wurden betrogen, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass sie quasi den Bezug dieser Paste eingestellt haben. Weil ich kenne eine Person, nein, die liebt die abgöttisch.
Nein, nein, pass auf. Es erklärt sich jetzt, weil mir kam das halt auch immer mit diesen Labortests irgendwie komisch vor, was dieses Ergebnis angeht. Es wirkte so merkwürdig.
Mhm.
Also wie das dann dargelegt wurde. Und dann gab es halt nochmal diesen Artikel bei Spiegel Online, wo es um den weiteren Verlauf des Verfahrens ging. Und dann hieß es, dass das Problem ist, warum diese von der Klägerseite geäußerten Labortests nicht das aussagen, was immer berichtet wurde, ist, was sie gemacht haben, ist, sie haben diese Thunfisch-Sandwiches gekauft und haben dann den Thunfisch da drin abgeglichen mit irgendwie 15, mit der DNA von 15 verschiedenen Thunfischsorten. Es gibt aber viel mehr Thunfischsorten.
Mhm.
Und wenn dieser Thunfisch eine andere Thunfischgattung oder Art verwendet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die dann auch nicht mit diesen Tests, die sie gemacht haben, festgestellt wird, weil das schon sehr spezifisch von der DNA her scheinbar ist.
Okay.
Und es ist nicht so generelle Thunfisch-DNA gibt, die, nach der man suchen könnte, sondern man kann nach den bekannten Thunfischgattungen, deren DNA man irgendwie isoliert und deren Charakteristika man festgestellt hat, auf die hin kann man eine Thunfischpaste dann überprüfen. Und wenn du das dann nur mit einer beschränkten Zahl Thunfischsorten machst, dann kannst du nicht hingehen, wenn du keine von denen findest und sagen, das ist kein Thunfisch.
Mhm.
Dann kannst du nur sagen, keine von den uns geprüften Thunfischarten wurde hier verwendet.
Ja.
Und das macht halt sofort Sinn, warum das so komisch die ganze Zeit war, dass sie gesagt haben, wir wissen nicht, was da drin ist, und das scheint ja auch für viele Leute nach Thunfisch zu schmecken, und Subway scheint zu denken, dass es Thunfisch ist, und wenn es kein Thunfisch ist, muss es ja irgendwas anderes sein. Und das ist halt erstmal so von dem Stand her, was man jetzt weiß, eigentlich alles eine rational nachvollziehbare Erklärung, die das jetzt alles wieder in einem ganz anderen Licht darstellen lässt.
Okay.
Aber was ich halt so bemerkenswert finde an der Sache ist, dass diese Story, die ja auch in der ursprünglichen verwirrenden Form, die auch quasi schon Subway als so eine, also so ins schlechte Licht gerückt hat für diese Sache jetzt, so nach dem Motto, Subway verkauft Thunfisch-Sandwiches, wo kein Thunfisch drauf ist, als wenn das jetzt schon bewiesen wäre irgendwie. Mhm. Das ist eine geile Schlagzeile, wo man noch sofort weiß, auch so Leute wie wir, die über solche kuriosen Stories im Podcast reden, die greifen das auf.
Klar, dankbar.
Genau, und da habe ich mich halt auch so gefragt, das ist eine Geschichte, da hattest du jetzt ohne diese Follow-up-Story, die das alles mehr klarifiziert, aus unserer Perspektive keine Chance, selber zu erkennen, wo die irreführende falsche Herangehensweise drin steckte, sozusagen.
Mhm.
Aber das wäre halt die Aufgabe gewesen von den ganzen Spiegel Online und Co., auch andere, alle namhaften Magazine, auch international, die es gibt, haben diese Story groß gebracht mit dieser Headline. Thunfisch verkauft Sandwiches, Thunfisch-Sandwich, Subway verkauft Sandwiches, wo kein Thunfisch drauf ist. Aber die hätten diese Leistung bringen müssen. Die hätten diese offenen Fragen oder diese Sachen, die irgendwie komisch wirken, mal herausfinden müssen.
Ja.
Damals schon, finde ich. Und sich genauer angucken müssen.
Ja, ich meine, also theoretisch hätte sich da ja auch direkt irgendwie ein Meeresbiologe einschalten können und sagen, ey, mit der DNA haben die denn alle 230 Arten getestet oder was?
Mhm.
Dann wäre es vielleicht auch schneller geklärt gewesen, aber komisch eigentlich.
Im Grunde war auch vor allem immer die Headline falsch. Naja, wie gesagt, niemand hat scheinbar nachgeguckt, was wurde denn da im Labor getestet und wie.
Ja. Ach, hätte ich einfach mein Studium damals weitergemacht und wäre Meeresbiologe, dann hätte ich das ganz schnell aufgeklärt.
Dann hättest du bestimmt hier sowas gesagt wie, Thun ist kein Fisch.
Genau.
Hört auf, immer Thunfisch zu sagen. Ja, wie gesagt, heute Dune nochmal gesehen, zum zweiten Mal.
Gibt auch bald eine letzte Filmkritik oder vielleicht auch schon, wenn dieser Podcast draußen ist.
Also ich habe schon mal im Filmmenü so ein Kurzfazit gegeben. Hat sich im Wesentlichen nicht so viel dran geändert seitdem, aber wir machen nochmal, Patrick und ich, wenn der den auch gesehen hat, nachträglich einen ausführlicheren Podcast mit Spoilern und so.
Werde ich mir auch bald mal ansehen.
Ja.
Aber jetzt gerade gucke ich tatsächlich aber erst zwei Episoden Ted Lasso, weil das ja so gehypt wurde.
Ja, zu Recht übrigens, interessiert mich nämlich.
Ist ganz gut. Also ist ja auch von, ich glaube, er heißt Bill Lawrence, der auch damals Scrubs kreiert und gemacht hat. War ich auch früher ein großer Fan von. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich gehalten hat, aber nö, kann schon was. Also ist nett.
Es ist Comedy mit so einem Trainer?
Genau.
Der was halt trainiert?
Also der wird quasi, der Plot ganz kurz ist, dass quasi ein amerikanischer Football-Trainer von einem englischen Großligisten-Club angeworben wird, wo aber mittlerweile die Ex-Frau des eigentlichen ehemaligen Managers in charge ist, weil er sie betrogen hat und sie hat dann quasi im Scheidungsgemenge diesen Fußballclub zugeschrieben bekommen. Und als Rache, weil das halt sein Lebenstraum war, will sie halt jemanden holen, der absolut keine Ahnung vom Fußball hat, um halt diesen Fußballclub runterzurocken.
Okay, so, okay, I see. Ich habe nur immer wieder in amerikanischen Podcasts, wo Comedians Hosts selber sind und oft auch andere Comedians zu Gast haben, oft gehört, dass es so hieß, wenn das ums Thema Streaming ging. Ja, so ist ja auch alles langsam. Die meisten Sachen, die so jeden Tag erscheinen, hat man ja auch keinen Bock, die zu gucken. Und wann gab es auch schon mal zuletzt irgendwann eine gute Comedy oder so? Und das Einzige, was dann immer genannt wurde, ja, come on, Ted Lasso. Oder ja, okay, das ist das Einzige, was richtig gut ist. Habe ich halt immer öfter gehört. Und jetzt habe ich zufällig gerade, als Patrick hier war, Apple TV Plus zum ersten Mal abonniert. Ich hatte halt nie, seit es das jetzt gibt, ein Apple-Gerät neu gekauft. Das heißt, ich hatte nie dieses kostenlose Jahr. Ich hatte noch diesen Probemonat. Habe das dann mal jetzt gestartet, weil wir den Sundance-Gewinner Coda, der, glaube ich, jetzt in diesem Jahr, Anfang des Jahres, in allen Hauptkategorien gewonnen hatte und dann noch für eine Rekordsumme von Apple exklusiv gekauft wurde, also so eine Sundance-Rekordsumme, den haben wir uns angeguckt und waren super enttäuscht. Oh. Wir fanden den so mega mittelmäßig und super Klischee, der absolute Klischee-Indie-Film, Festival-Film und der auch eigentlich gar nicht so in irgendeiner Form bemerkenswert gut gemacht ist oder irgendwas zu bieten hätte, wo man so sagt, ah, das war jetzt wirklich herausragend oder erfrischend oder so.
Aber war die Konkurrenz so Covid-mäßig geschwächt oder?
Ich glaube ja. Es war ja auch dieses Hybrid-Festival, wo sehr viel online nur stattgefunden hat. Wir fanden den wirklich bestenfalls okay, weil er nichts verkehrt gemacht hat, aber auf keinen Fall in irgendeiner Form awardwürdig oder von mir aus eigentlich noch nicht mal wirklich so auf dem Niveau, was normalerweise ein Film hat, der da überhaupt so läuft. Also ist jetzt nicht so irgendwas, wirklich, da war nichts Besonderes dran.
Okay.
Und der Hammer ist, das ist halt auch jetzt nicht nur so erinnert daran, sondern es ist ein offizielles Remake von einem französischen Film, den es schon gab. Mhm. Also es ist nicht mal ein Original Movie. Mhm. So, es ist einfach ein Remake von einem schon existierenden französischen Film.
Mhm. Ja, ganz, ganz kurz, ich war letztens einmal noch im Sommerkino, wo es noch ging, da wurde ich war so okay, nämlich Nomadland, fand ich so ein bisschen beliebig.
Ja, bist du so, voll auf einer Wellenlänge mit Patrick
so, und mir. Warum Oscar-Bester-Film? Ja. Mhm. Ja, weil es irgendwie zeigt, wie arme Leute von unten bei Amazon schuften. Und
Aber wobei Amazon auch irgendwie so völlig werbefilmtauglich positiv nur wegkommt bei.
Ja, ja, genau, wo diese coole Anleiterin ist, die so cool ihren Leuten da zeigt und so. Und ich war auch erst verwundert, als ich das Logo sah.
Dass sie das offiziell da gedreht haben.
Ja.
Ja. Und Ich habe ja mit Patrick so einen Filmkritik-Double-Feature gemacht mit The Rider, dem vorherigen Film von Chloe Zhao.
Den ich noch gucken will, ja.
Der viel besser ist, der hätte einen Oscar verdient. Mhm. Generell empfehlenswert, guckt euch The Rider an.
Und dann war ich auf jeden Fall auch noch im richtigen Kino, endlich mal wieder seit fast einem Jahr. Hab zwei Filme gesehen, fällt mir gerade ein. Der eine war The Green Knight. Habe ich in falscher Gesellschaft gesehen. Oh. Ich glaube, alleine oder mit anderen Leuten hätte ich ihn besser gefunden, weil ich war mit Leuten da, wo dann irgendwann während des Films so Sätze fielen wie, wenn jetzt auch noch der Fuchs anfängt zu sprechen, dann gehe ich hier raus.
Also oh Gott. So.
Und ich kann Ihnen das nicht mal verübeln. Ne? Ja. Der Film ist nicht für jedermann.
Ja,
so.
Ja.
Ich verstehe das auch. Und ich fand den dadurch auch nicht so gut, aber auch, weil das halt super viel mit einem was macht, wenn man den in einer Gesellschaft guckt, wo man weiß, die machen sich gerade so ein bisschen drüber lustig, ist man automatisch so ein bisschen dabei.
Du versinkst nicht wirklich in dem, was
genau,
dir da...
Genau. Und ich weiß jetzt auch nicht viel über die Arthur-Sage und so, muss ich auch gestehen. Oder ich habe zum Beispiel auch nicht kapiert, dass die Kapiteltitel eigentlich das ein Gedicht sind, sondern habe das einfach nur als ein bisschen weirde Kapiteltitel gelesen und so. Also ich habe einfach auch nicht alles verstanden, gestehe ich jetzt ganz offen. Und dadurch fand ich den Film nur so, ja, okay, aber optisch auf jeden Fall sehr interessant. Oder von der Machart her. Deswegen, den muss ich irgendwann nochmal alleine gucken, glaube ich. Und dann aber, wo sich alle einig waren, also habe ich dann auch mit Schwiegermutti und meiner Freundin geguckt, war The Father.
Oh ja, oh ja.
Und der ist wirklich sehr, sehr, sehr gut.
Zu Recht jahrelang von mir empfohlen worden, bevor er erschien.
Bevor er jetzt endlich mal in den deutschen Kinos läuft.
Das stimmt. Es hat auch bei Twitter ein Zuhörer von uns, der Da Silva heißt er bei Twitter, geschrieben, dass er selber in der Altenpflege arbeitet und viel mit solchen Fällen zu tun hat und meinte, dass der Film das auch endlich mal sehr realistisch und auch mit dem richtigen Ton getroffen sozusagen dargestellt hat und glaube ich vieles auch schafft zu vermitteln, was andere Filme, die jetzt mal nur so diese Demenz oder so auch drin haben, oft nicht schaffen, nämlich die Perspektive desjenigen, der das selber hat.
Ja, ja, voll. Es gibt zum Beispiel so Filme wie, ich muss auch sagen, der hat mich anders berührt als andere Demenzfilme, als wäre es ja so ein Genre.
Und zwar Memento zum Beispiel.
Demento.
Ja.
Und zwar habe ich einmal gesehen Still Alice, weiß ich noch, mit Julianne Moore. Und da saß ich, das weiß ich, in einem Fernbus, bin irgendwo hingefahren. Und ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Also nicht Rotz und Wasser, ich habe jetzt nicht aggressiv losgeheult. Aber ich habe da schon Tränen vergossen, weil da gab es so ein paar Szenen, der war auch gut gemacht, so stabil weggedreht, aber der hat das halt so aus der Außenperspektive, ne? Aber da gab es schon Szenen, wo ich so dachte, oh Mann, fuck. So, und aber bei The Father hätte ich jetzt nicht den Drang gehabt zu heulen, aber es war umso bedrückender und eindrucksvoller halt. Irgendwie.
Vor allem das Krasse ist, dadurch, dass du den Ursprung seiner Verwirrung selber miterlebst, dieses völlige diese ständigen Wechsel zwischen wo bin ich gerade, wann bin ich gerade, wer ist das, mit dem ich hier rede und kenne ich die Person, sie behauptet, sie kennt mich und so und plötzlich sieht die ganz anders aus.
Sachen über Personen wissen zu denken, dass die stimmen, so geht sie jetzt nach Frankreich oder nicht.
So. Aber du baust ein ein großes Verständnis dafür auf, warum er sich dann auch so verhält, wie er sich verhält. Gleichzeitig bekommst du aber mit, was das mit dem Leben der anderen macht.
Mhm.
Und das ist dann wirklich so, dass du eine totale Verzweiflung so verspürst. Du siehst das, was die, die davon betroffen sind, um ihn herum nicht sehen.
Ja.
Sie müssen aber trotzdem damit klarkommen.
Ja.
Aber dann das Ende. Das ist ja so krass. Und das war auch der Moment, wo wir uns alle bei Sundance damals vor 2 Jahren sicher waren, Anthony Hopkins muss eigentlich einen Oscar gewinnen, weil das, wie man das spielen kann, was der da in dieser letzten Szene spielt, ja, beeindruckend einfach. Ach, aber jetzt habe ich vorhin vergessen noch zu sagen, zu Nomadland bezüglich Amazon. Darum habe ich überhaupt angefangen, von diesem Podcast mit Patrick zu reden, weil wir das da auch erwähnt und recherchiert hatten. Was uns dann auch so geärgert hat, ist, dass eben der Film so super handzahm mit Amazon umgeht und die auch eher so darstellt, als das ist eine tolle Möglichkeit für solche Leute, auch was zu verdienen, dass halt in dem Buch Nomadland das ein Riesenthema ist, dass diese ganzen Firmen, die diese Zeitarbeiterjobs anbieten, gerade diese alten Leute so massiv ausnutzen und quasi die in kürzester Zeit dazu bringen, sich für einen Hungerlohn körperlich kaputt zu arbeiten, sich dann aber nicht mehr um die zu kümmern natürlich, worauf die aber dann gerade, was so Verletzungen am Knie und im Rücken und oder einfach so Verschleiß angeht, sehr schnell in die Situation kommen, dass sie plötzlich gar nicht mehr arbeiten können, egal wo, weil sie sich halt da abgerackert haben, ohne irgendeine gesundheitliche oder soziale Absicherung, um ein bisschen was zum Überleben zu verdienen. Und dann können sie es nicht mehr machen. Und dann gibt ihr natürlich keiner mehr von denen Jobs, wenn sie ein kaputtes Knie haben. Und dann sitzen sie da. Und das wird alles in dem Buch extrem thematisiert und von vielen Betroffenen angesprochen. Und das war schon dann irgendwie ärgerlich, dass der Film das quasi nicht nur weggelassen hat. Auch sehr bewusst, das haben die sogar in Interviews gesagt, wir wollten nicht politisch sein oder sowas.
Ja, come on.
Genau, aber auf der anderen Seite gaukelt ihr gerade eine gewisse Authentizität vor mit der Art, wie ihr die Bilder wählt und wie ihr das alles so mit echten Menschen in den Rollen dreht. Und das finde ich, ist ein bisschen, führt einen hinters Licht.
Mhm. Ja, ist ein bisschen scheinheilig.
Ja, aber also nicht nur so im Sinne von, damit man ein cooles Filmerlebnis hat, sondern auch im Sinne von, verkauft diese Art zu leben auf eine falsche Weise. Ist ja generell so ein Problem, dass durch so einen Film wie Nomadland das, weil das auch so ein bisschen glorifiziert ist, weil die negativen Sachen in dem Film sind ja immer mehr persönliche Probleme der Hauptfigur, die eigentlich nicht so viel mit dem Nomad-Leben zu tun haben, sondern mit ihren familiären Situationen und ihrer Vorgeschichte, dass der Mann gestorben ist und diese ganzen Sachen, diese Verarbeitung der Trauer. Aber das ist ja eigentlich eine extrem, eine persönliche Sache, die sie eh mit sich rumgetragen hätte.
Ja.
Wo er dieses Nomadenleben dann eher so bei helfen soll, damit klarzukommen. Aber die Probleme des Nomadenlebens kommen halt auch viel zu kurz oder werden halt auch so charmant lustig fast schon dargestellt. Und das führt halt dazu, dass jetzt ganz viele Leute diese Plätze, die überhaupt noch haben, wo sie mit ihren Wohnwagen hinfahren können, total überfluten, weil ganz viele dann im Film das gesehen haben, oh, es ist voll cool, so im Sonnenuntergang in der Wüste zu sitzen, ich will jetzt auch so leben.
Mit den Leuten aus dem Film reden wollen.
Ja, so. Die dann auch plötzlich alle diese Jobs brauchen, plötzlich gibt es auch nicht mehr so genug von diesen Nebenjobs, die man machen kann, um sich über Wasser zu halten.
Ja.
Und auf der anderen Seite aber dann auch viele plötzlich dann richtige Probleme kriegen, weil sie sich nicht bewusst waren, was das alles mit sich bringt, so zu leben.
Mhm. Aber noch 2 kurze Streaming-Tipps, wo wir eben bei... eigentlich nur einer. Und zwar gucke ich gerade anlässlich des 20-jährigen Jubiläums...
Donnie Darko.
Nein.
Okay.
Wendepunkt 9/11 oder Krieg gegen den Terror. Ist eine 5-teilige Doku-Reihe auf Netflix. Mhm. Jede Stunde Folge geht so eine Stunde. Ich habe bisher 3 von 5 gesehen und die ist wirklich sehr, sehr gut. Also zum einen fängt die nochmal, also es ist auch krass, sich mal in dem Detail auch dran zu erinnern und so. Und die rollt das ganze Feld so ein bisschen von hinten auch auf, was diesem ganzen Terroranschlag überhaupt vorausging seit den 70ern, 80ern, wo die Sowjets Afghanistan besetzt haben und so und wie sich dann Al-Qaida gegründet hat und so. Sehr, sehr cool und auch sehr amerikakritisch so, wie ihre Reaktion darauf war. Kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken. Ist auch super spannend zusammengeschnitten und so.
Mhm.
Und hab nur gesehen, dass es auf Apple TV Plus jetzt auch so eine The War Room oder so heißt die, oder halt eher so.
Ja, Insider-Berichtmäßig, genau, aus dem Weißen Haus.
Wo aber auch, glaube ich, George W. Bush selber redet und drin vorkommt. Das heißt, Das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr one-sided sein, kann ich mir schon vorstellen. Aber genau, und was jetzt auch noch auf Netflix rausgekommen ist, wo ich auch irgendwie Bock drauf hatte, weil es so ein Stück Kindheit von mir ist, obwohl ich heutzutage null Interesse mehr an dem Sport habe, ist die Schumacher.
Ich bin mal gespannt, weil das ja auch von der Familie von ihm irgendwie mit unterstützt ist, wie viel man da noch Neues an altem Archivmaterial oder so oder halt Sachen, die man noch nicht wusste, da wirklich so dann erfahren wird. Aber wo man gar nicht mitrechnen sollte, ist über seinen heutigen Zustand.
Nee,
also die letzten Statements der Familie haben sich auch extrem böse angehört in die Richtung, dass der wirklich nicht ansprechbar ist oder nur so, ja. Ich weiß, ich versuche mich gerade zu erinnern, seine Frau sagte irgendwie, wir wissen, dass es ihm sehr viel Kraft gibt, dass wir als Familie weiter so schützend um ihn stehen und ihn auch aus der Öffentlichkeit raushalten, aber dass wir als Familie halt vor allem so für ihn da sind. Er zeigt uns das auch, aber auf andere Art. Auf eine andere Art ist er noch da. Irgendwie sowas hat sie gesagt.
Okay,
Das hat sie schon sehr.
Shit.
Genau. Ich frage mich aber trotzdem, ich meine, die Entscheidung will ich denen gar nicht abnehmen. Das ist ja völlig denen ihr gutes Recht, das selber zu entscheiden. Aber ob das nicht besser wäre, nur wenigstens einmal zu sagen, wie ist er denn jetzt grundsätzlich, in welchem Zustand so? Und man muss ja jetzt nicht Fotos zeigen oder irgendwie jetzt ein Interviewteam reinlassen, sondern einfach nur zu sagen, so und so, der liegt jetzt im Bett und kann sich nicht mehr bewegen oder irgendwie sowas. Nur ganz nüchtern, so dass die Leute, die ganzen Fans und so weiter, nur nicht diese Ungewissheit haben. So,
ja, aber sonst geht wieder irgend so ein Ferrari-Chef zu Besuch dahin und sagt danach wieder in irgendeiner Gala, oh, ich hab den Michael besucht und wir sind immer noch gute Freunde und wir, ja, genau, und dann gibt es direkt wieder Gerüchte und ach.
Ja.
Das bringt doch alles nichts.
Stimmt, diese ganzen, auch ohne dass da jemand zu Besuch ist, völlig erfundenen Zeitungsartikel, die dann irgendwie so schreiben, ist das hier Schumi? Und irgend so ein Mann von hinten eine Mütze auf hat, eine Ferrari-Mütze. Wurde er hier gesichtet, irgendwo in Kuala Lumpur? Das würdest du natürlich da auch schon mal mit einschränken.
Oder er macht einen Familienurlaub auf einer Insel.
Und dann
heißt es aber nur, nee, die Kinder sind schon mal vorgefahren. Aber vielleicht kommt er ja nach.
Weil die Hauptbegründung, die ich voll nachvollziehen kann, gar nichts mehr einfach dazu zu sagen seit langem, ist ja, die Hoffnung, dass das Interesse dann schrittweise immer weniger wird und die Leute dann irgendwann das Thema auch ruhen lassen und
dann
gar nicht mehr darüber reden.
Dann haut man aber keine Netflix-Doku raus.
Das auch nicht. Dann ist natürlich der Sohn jetzt in der Formel 1, die Tochter eine sehr erfolgreiche, ich glaube, Western-Reiterin, auf jeden Fall im Reitsport sehr aktiv und gewinnt da auch oft irgendwelche Sachen.
Mhm.
Und die
für Ferrari auch, oder?
Für Ferrari, genau. Also sie reitet auf dem original schwarzen Ferrari-Pferd von dem Logo. Also so ist die Familie grundsätzlich präsent, aber wie gesagt, die Geschichten erfindenden Medien haben ja nicht nachgelassen dadurch, dass sie nicht drüber reden und sie könnten dem, glaube ich, eher Wind aus den Segeln nehmen, wenn sie wenigstens mal sagen würden, wie ist denn jetzt gerade die Diagnose?
Ja.
So, und dann, ja, ich glaube, das würde auch mehr dazu führen, dass mehr Leute respektvoller würden. Ja. Weil dann so eine gewisse Ehrfurcht, wenn es ja jetzt wirklich so ganz miserabel geht und jetzt echt so Stephen Hawking-mäßig völlig weg ist quasi, körperlich, dass da mehr so eine Ehrfurcht und so ein Respekt da ist, zu sagen, okay, das wäre jetzt zu fies, da jetzt weiter irgendwas zu erfinden oder irgendwie so falsche Hoffnungen in die Welt zu setzen.
Und ja, auch nicht nur für den Erfindertum, sondern auch wirklich für diese Hardcore-echten Fans, die da mitfühlen. Um dem, weißt du, wenn man in einem constant state of Hoffnung lebt, sich halt auch kacke. Also es wäre ja auch fair, würde man dieser dann doch zu Recht interessierten Öffentlichkeit, die es ja bestimmt gibt, die es auch gut mit ihm meint, zumindest nur dazu sagen, sieht nicht gut aus.
Weil das ist ja auch keine Sensationsgeilheit bei den Leuten, sondern eine reale Betroffenheit. Ich glaube, für viele fühlt sich das auch so an, als wenn es ein Familienmitglied wäre. So Leute, die in seiner ganzen Karriere über immer zur Rennstrecke gekommen sind und da quasi so eine gewisse Beziehung zu ihm als Sportler aufgebaut haben, als Fans, die empfinden das ja dann wirklich so, sind sehr betroffen und ja, deswegen, ich würde das, glaube ich, in der Position dann auch eher so sehen, dass man dann ein bisschen was sagt und dann ist auch gut, dass das besser wäre. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, das ist denen ihr gutes Recht natürlich, da ihre eigene Entscheidung zu treffen. Und vielleicht haben die noch andere Argumente, warum das so besser ist, wie sie es jetzt machen.
Na. Apropos Presse, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich muss jetzt nebenbei googeln, wie sie heißt. Okay. Aber über die verschwundene Vanlife-YouTuberin.
Ah, das habe ich nur so halb vor ein paar Tagen gesehen, dass eine YouTuberin verschwunden ist.
Genau, und das ist ja so ein bisschen kurios, weil die war irgendwie mit ihrem Freund, wo die halt das immer zusammen, Gabby Petito heißt sie, und die war ja zusammen mit ihrem Freund unterwegs. Die haben halt beide so einen Van-Blog oder keine Ahnung, wahrscheinlich einen YouTube-Channel gehabt und Instagram, bla bla bla. Und er ist halt, also sind zusammen losgefahren und er ist halt alleine nach Hause gekommen, wenn man es mal so ganz runterbricht, und redet aber auch mit niemandem. So.
Okay.
Mit dem Van ist er nach Hause gekommen, sie war halt nicht mehr dabei. Und reported missing.
Gibt's da schon, wie heißt das? Forensische Auswertungen?
Forensische Flieger-Auswertungen.
Ja, Flieger-Auswertungen.
Das weiß ich nicht, wie gerade der aktuelle Stand ist, aber dann dachte ich auch.
Flieger-Auswertungen, sitzen da so schwedische Polizisten in den Bussen, machen Flieger.
Machen irgendwie die ganzen Spuren zunichte mit ihren. Irgendwie Zimtschnecken.
Nee, der Bus ist für Fika geeignet, haben wir mal ausprobiert. Hier ist Fika-Auswertung bestanden.
Genau, den nehmen wir.
Sie sind dann von der verdächtigen Liste runter.
Das ist beschlagnahmt. Ja. nee, aber dann dachte ich kurz, weil natürlich, wenn du jetzt in irgendeine Kommentarspalte unter irgendeinem so einem Artikel gehst, ist halt so, what is he hiding? Oder of course he killed her. So, ne? Das ist natürlich gefüllt damit. Aber then again dachte ich auch, okay, wenn die jetzt zusammen irgendwo waren, und auf einmal heißt es, er geht nochmal schwimmen und kommt wieder und sie ist weg. Und er sucht einen Tag nach ihr, sie ist weg. Und dann ist erstmal so.
Also warte mal kurz, was heißt eigentlich überhaupt, er redet mit niemandem? Er redet also nicht mit den.
Er hat sich direkt einen Anwalt genommen und der hat halt ihn dazu verpflichtet, dass er erstmal nichts aussagt, offiziell.
Genau, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, als ich habe mir das jetzt so vorgestellt, seit er zurück ist, ist er quasi stumm.
Ach so, nein.
Er sitzt, hat sich eingeschlossen und redet mit niemandem.
Er hat sie, glaube ich, selber auch quasi als vermisst gemeldet.
Ja.
Und dann dachte er, ja, es ist ja auch völlig logisch, das zu tun, weil sowohl wenn er schuldig wäre, wovon viele Leute ausgehen, aber auch wenn er unschuldig ist. Weil wenn er auch wirklich einfach nicht weiß, wo sie ist, dann ist es trotzdem sinnvoller, gerade in Amerika, erstmal sich wirklich an seinen Lawyer zu halten. Und wenn der sagt, du sagst erstmal niemandem was, weil geht das direkt an die Presse, bla bla bla, ja, dann halte ich halt meine Klappe.
Und also er wird ja nicht nach Hause gekommen sein und erst dann hat er einen Anwalt angerufen, auch übrigens, sondern wenn sie zum Beispiel unterwegs verschwunden ist, oder so, egal was auch immer passiert ist, dann wird er ja schon, möglich und vorstellbar, dass er dann sofort gesagt hat, Polizei oder wen angerufen hat oder jemand anders, die ist verschwunden, was soll ich machen?
Ja.
Und irgendwann dann auch nichts mehr machen konnte und deswegen dann nach Hause gefahren ist. Also das muss nicht gleich heißen, weil der ist nach Hause gekommen, sie war nicht mehr da und erst dann hat er irgendwie mal jemanden benachrichtigt, so. Es gibt null Wissen über den Vorgang.
Genau. Und da habe ich nämlich auch gedacht, also man würde ja auch in seiner Position, weil jetzt alle Leute einfordern, er soll auch zumindest sagen, dass es nicht war oder er war es doch eh.
Was denn war er nicht? Man weiß doch nicht mal was.
Genau, man weiß ja nicht mal, ob sie tot ist. So.
Ja.
Ob sie ermordet wurde, ob sie irgendwo eine Klippe runtergefallen ist.
Ja, vielleicht irgendwas. Hat sie in seiner Anwesenheit ein Selfie gemacht und ist eine Schlucht runtergestürzt und war einfach weg.
Wie schon Leute vor ihr.
Genau. Und er ist so geschockt gewesen, dass er erstmal den halben Tag nicht sprechen konnte. Und dann hat er die Polizei angerufen, aber er wusste schon, dass sie tot ist, weil sie einfach in einem tiefen Loch verschwunden ist.
Genau.
Sowas hätte passiert sein können.
Da dachte ich auch wieder, dieser ganze Internet-Mob, der sich jetzt auf ihn stürzt, weil sie ist natürlich auch hübsch und jung, deswegen haben natürlich alle ganz viel Empathie. Aber erstmal so Benefit of the Doubt, ne? Und es ist völlig legal gerechtfertigt, was er macht. Deswegen finde ich es krass, was für einen Hass er auch gerade abkriegt. Also bis sich wahrscheinlich rausstellt, dass es doch war. Aber schauen wir mal.
Ja, ja. Also. Ja, du lebst natürlich gerade, wenn du dann in dieser internationalen YouTube-Sphäre was größer oder bekannter bist, oder auch wenn du nur so moderat groß bist, aber schon auf der Bildfläche der meisten.
Ich glaube, die hatten so 1000 Follower, mittlerweile haben sie 20.000, seit das bekannt ist.
Das sind recht wenige.
oder wahrscheinlich schon mehr, wahrscheinlich hat 2000 oder 2 Millionen.
Okay, ja.
Aber ja, hatte wohl relativ wenig hatten die beiden, bis es jetzt bekannt wurde. Weil ja, viele genau, denken jetzt, oh, das waren ja voll Bekannte. Ja. Aber nein, das sind nur die Zahlen seit die ersten Artikel
noch. Das kann sich aber auch, selbst wenn die gar keine Zuschauer hatten, verselbstständigen, weil das halt ein Newsworthy-Thema für diese ganzen Kanäle ist, die eigentlich nichts anderes machen, als nur über andere YouTube-Kanäle und denen ihren Streit oder irgendwie solche Sachen zu reden.
Ja. Das hat mich übrigens letztens völlig verwirrt. Rezo hat ja jetzt wieder so ein neues 2 Zerstörungsvideos. Bald kommt das dritte rausgehauen, ja, wegen Klima, Politik, bla. Und dann habe ich nur, das habe ich mir angeguckt, fand ich auch wieder ganz cool, wie er das macht und so, weil ich das immer cool finde, dass er so einer jüngeren Generation diese Plattform bietet und sich so quellengenau mit Sachen beschäftigt und so auch. Aber dann habe ich nur gesehen, hat mir der YouTube-Algorithm vorgeschlagen, so Rezo reagiert auf Blablablas Video. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser andere YouTuber hieß, der hat auch nur so 200.000 Follower. Nur, da würden wir uns ja drüber freuen.
Genau, immer auf Robert. Und wie soll ich uns denn noch als große Nummer verkaufen, wenn du so redest?
Don't even try. Und auf jeden Fall hat er dann auf ein Video von dem reagiert, wie er auf Rezos Video reagiert und Armin Laschets Reaktion auf. Und ich muss sagen, das hat mich völlig gemeinfuckt. Ich habe das Video gesehen, ich wusste nicht mehr, wann reagiert Rezo noch auf das Video von dem anderen oder wann reagiert der andere auf Rezos Video? Wann sehe ich jetzt eigentlich den Live-Rezo und wann...
Und irgendwann, wenn so persönliche Streit zwischen so YouTubern sind, dann ist es irgendwann so, Dritte, die nichts damit zu tun haben, reagieren auf die geleakten Direktnachrichten von WhatsApp von den beiden, wo sie sich gestritten haben, wo dann die Wahrheit ans Licht kommt oder so. Ja. Und da leben aber so viele Kanäle auch von, die nur das machen, wirklich.
Ja. Und das ist mega kompliziert. Ich bin da gar nicht mitgekommen. Also ich muss sagen, Respekt auch an die Jugend, die das kapiert. Wann, welche Zeitebene. Das ist quasi so ein Inception, nur
was,
als real.
Was man aber auch sagen muss, dass viele von denen auch die Art, wie die dann über sowas reden, extrem immer voraussetzen, dass man im Grunde schon das ganze Background-Wissen über die betreffenden Personen und auch manchmal dieses explizite Geschehnis mitbringt. Und die machen das dann quasi so, dass eigentlich nur noch jemand das wirklich auch sinnhaft verstehen kann, der da voll drinsteckt in der ganzen Streitthematik oder in dem Thema, was da gerade wo immer wieder drauf reagiert wird. Nur das Verblüffende ist halt, dass das scheinbar recht viele sind, die damit klarkommen.
Ja.
Und das,
was wir damals mit dem Super Nintendo waren und sich Eltern gefragt haben, wie macht ihr das?
Ja.
Heutzutage so YouTuber wie. Naja.
Ja, das ist schon eine kuriose eigene Welt, die sich dann auch wieder entwickelt hat. Die, ja.
Total. Aber in einer Woche sind Wahlen, geht wählen.
Geht wählen, impft euch und geht wählen.
Ja, impfen auch noch gut.
Das sind 2 gute Ratschläge. Ich wollte noch was vorlesen.
Gerne.
Unser Zuhörer Francesco, auch seit Area Games Zeit schon dabei, der hat auch damals unser schickes animiertes Intro gemacht, was wir in der Area Vision in den Videos zum Beispiel vorne immer hatten, wo das Logo halt 3D animiert war mit coolen Effekten und so. Das hat er gemacht, weil er auch was? So...
Aus das haben wir nicht selber gemacht?
Nicht selber gemacht, Robert. So gut war ich nie und bin ich immer noch nicht.
So enttäuschend.
Bei der Animation von solchen Dingen. Aber ist auch in der VFX-Scene nach wie vor, verdient er seine Brötchen auch bei großen Hollywood-Projekten, seine Finger mit im Spiel. Und der hat jetzt tatsächlich traurigerweise einen Covid-19-Fall in seiner Familie, hat mit Todesfolge. Ein Vater und Ehemann, schreibt er hier, also Familienvater, ist, wie er es hier in seinem Facebook-Posting geschrieben hat, auf Englisch, ich werde das auch auf die letzte.website verlinken, sehr plötzlich an Covid erkrankt und dann wohl auch sehr schnell mit einem sehr schlimmen, schweren Verlauf verstorben, was natürlich auch für die Familie einfach, dadurch, dass es so plötzlich kam, natürlich eine brutale, brutale Sache war. Aber er schreibt auf jeden Fall, dass er halt sehr bedrückt und traurig, nicht nur, weil da jemand verstorben ist, sondern auch, weil er weiß, dass so viele Leute sich haben noch nicht impfen lassen und es noch viele weitere solcher Todesfälle geben wird, die zu verhindern gewesen wären und die vielleicht auch gar nicht sich angesteckt hätten, wenn mehr Leute sich jetzt schon geimpft hätten. Und in Zukunft wird es halt auch für viele andere, vielen anderen sehr schlecht ergehen, nicht nur Leute, die sich nicht haben impfen lassen, sondern da werden auch Geimpfte bei sein, die vor allem durch die Ungeimpften dann trotzdem Pech haben und sich anstecken und dann auch unter schlechten Voraussetzungen wie irgendwie eine schon hohes Alter oder Vorerkrankung oder so dann trotzdem ein schlimmes Schicksal erleiden können. Und er pocht jetzt auch nochmal drauf, es ist ein Schlag ins Gesicht, dass wir die Impfstoffe haben, dass sie jedem inzwischen zur Verfügung stehen, dass jeder sie kostenlos bekommen kann und dass einfach für viele da draußen, sei es wegen einer Anti-Impfhaltung oder wegen auch Schluderigkeit oder weil man sich da ein bisschen sorglos mit dem Thema immer noch nur auseinandersetzt, ja, dass das immer noch nicht passiert ist, dass sie sich haben impfen lassen, appelliert er nochmal in einem längeren Posting, das ich wirklich sehr bemerkenswert und auffühlend auch nochmal fand, gerade vor dem Hintergrund, dass da gerade in seiner Familie jemand gestorben ist. Ja, wichtig mal hier auch zu erwähnen und wie gesagt, klickt euch mal rein auf der letzten Website, lest euch das nochmal im Wortlaut auf Englisch bei ihm durch. Das rüttelt vielleicht auch nochmal den einen oder anderen auf. Francesco hat mir auch geschrieben, als ich ihn gefragt habe, ob es okay ist, ihn zu erwähnen und das nochmal im Podcast auszubreiten. Er meinte, wenn es nur eine Person umstimmt, sich impfen zu lassen, ist es auf jeden Fall schon wert. Wir hören ja jetzt auch immer mehr, gerade aus den USA, weil die ja jetzt wieder, da Delta noch mehr wütet als bei uns und das Impfprogramm genauso da ins Schleppen gekommen ist, obwohl das so stark da angefangen hatte, mehren sich ja die Berichte so, dass man da jetzt nicht mehr so sagen kann, ah, das ist dieser eine Einzelfall von Leuten, die krasse Impfverweigerer waren und an Covid gestorben sind und kurz vor ihrem Tod plötzlich ihre Meinung geändert haben und manchmal auch noch gesagt haben, okay, ich habe jetzt wenig Hoffnung, aber hört bitte nicht auf mich, lasst euch impfen, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe.
Ja.
Das ist jetzt schon eine lange Liste an auch prominenten Impfverweigerern, die dann doch nochmal einen lichten Moment hatten vor dem Ende. Also.
Ja. Und eine große Verschwörungstheorie waren ja, dass am 15.09. alle tot umfallen, die sich geimpft haben. Es ist der 17.09.
Ach so. Aber
wahrscheinlich für nie wieder ein neues Datum.
Okay. Ja, wenig überraschend, dass nicht alle umgekippt sind. Diese aber Millionen von Geimpften da draußen, die es schon gibt, dass die putz und munter rumlaufen. Ich hatte vorhin ja gesagt, 20. Jubiläum von Donnie Darko.
Ja.
Obwohl du das gar nicht meintest, aber ich hab's, du hast nur gesagt 20. Jubiläum und meintest 9/11 und ich sagte dann Donnie Darko vorher. Ich hätte das wissen können, dass du wahrscheinlich 9/11 sagst, denn Donnie Darko ist ja im Kino damals, als er rauskam in Amerika, völlig gefloppt, weil er ein paar Tage nach 9/11 rauskam, viele Kinos überhaupt nicht auf hatten wegen Staatstrauer. Und die auf hatten, den nicht zeigen wollten oder die Leute, den nicht gucken wollten, weil es da um einen fucking Flugzeugabsturz geht, wo eine Turbine in ein Haus kracht, unter anderem.
Auch der Film an sich hat jetzt nicht das Mass
Appeal. Ja, und der ist noch mega melancholisch und das alles, genau. Ja. Aber das war aber einer der Hauptgründe, warum der völlig gefloppt ist und hatte dann später, als er dann über Heimvideo Kult wurde, und er ist ja auch bei uns erst richtig rausgekommen und auch dann plötzlich präsent gewesen in den DVD-Regalen, nachdem er in Amerika dann schon nachträglich Kult geworden war und hat dann nochmal einen Director's Cut Kino Re-Release bekommen. Aber wie gesagt, diese Verbindung Donnie Darko 9/11 war mir bewusst, hätte ich knüpfen können, eigentlich diese Brücke, wo wir doch so starke Brückenbauer diese Folge waren am Anfang. Ja,
total.
Habe ich das nicht geschafft. Aber der hat jetzt auch halt 20. Jubiläum und anlässlich dessen ist er erstmals restauriert in 4K als Blu-ray und auch in UHD erschienen und so. Und es gibt nochmal so ein Limited Edition Box Set mit 4 Discs und sowas.
Okay.
Und
ich weiß noch damals, als er quasi frisch ein Geheimkult-Tipp war, habe ich mir auch die DVD gekauft, im Steelbook glaube ich sogar. Und da war halt dieser Hase auf der Rückseite. Und ich weiß noch, wie ich dachte, das wird bestimmt so ein richtig geiler, abgefuckter Horrorfilm, wo dauernd so ein Riesenhase erscheint. Ist es dann nicht geworden.
Aber es war besser als das, oder?
Ja, ja, es war besser als das. Aber ich bin mit sehr falschen Vorstellungen daran gegangen, das weiß ich noch. Ich war ja auch erst 14 oder so, keine Ahnung.
Ja, genau, ich war auch noch sehr jung und ich weiß noch, da stand auf der Packung irgendwie drauf, dass der Regisseur David E. Kelly heißt er, glaube ich, aus dem auch nicht wirklich was geworden ist, dann, oder Richard E. Kelly. Richard E. Kelly, glaube ich. Das will ich jetzt nicht ausbreiten, weil ich will mit Patrick, nämlich unserer Steph-Picks-Rubrik bei der letzten Filmkritik, will ich ein Donnie Darko-Retrospektiv-Special machen, wo wir dann auch drüber reden, was der Regisseur danach gemacht hat. Die Filme habe ich teilweise auch gesehen. Und es gab auch nochmal ein Donnie Darko-Sequel, Samantha Darko hieß es, oder S. Darko einfach nur.
Stimmt. Hast du das gesehen?
War relativ scheiße.
Dachte ich mir.
Da stand irgendwie drauf, dass das irgendwie der neue David Lynch wäre oder so. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich, wer David Lynch ist, aber mir war gar nicht bewusst, was der alles für Filme und Sachen gemacht hat. Also da war ich noch nicht so in dieser Thematik drin.
Apropos David Lynch.
Ja.
Alan Wake bekommt ja jetzt ein Remake.
Ja.
Meinst du, du bist immer noch auf der Verpackung mit deinem Titel?
Wie mir gemeldet wurde, es ist ja nur ein Remaster.
Ist ein Remaster, ja.
Und PS5-exklusiv erstmal.
Genau.
Weil es ja damals nicht auf der PS5
und
erschienen
PC.
ist.
Also PS5 und PC-Console-Launch-Exclusive.
Es ist ja früher, soweit ich mich erinnere, nur für Xbox und PC gekommen.
Genau, ich glaube erstmal nur für Xbox und dann irgendwann später
auch für
PC.
Genau. Und das hat ein User nämlich geschrieben im Subreddit, dass wohl das Zitat nicht auf der Verpackung drauf ist.
Oh.
Soweit zumindest.
Scandal.
Ja. Aber das macht auch Sinn, weil das Zitat hat damals, also für Leute, die das jetzt nicht wissen oder sich nicht erinnern, als wir damals noch bei Area Games waren, hatte ich einen Preview-Artikel über Alan Wake geschrieben, weil ich das anspielen konnte vorab. Und ein Satz aus diesem Preview-Artikel wurde halb auf das Cover gedruckt. Also es wurde das Negative weggelassen, da wurde nur so Pünktchen gemacht. Das Einschränkende, so das oh, es könnte auch nichts werden. Und da war noch übrig, glaube ich, das geistige Kind von Stephen King und David Lynch,
das
oder?
Unehelich,
oder? Das uneheliche Kind von Stephen King und David Lynch oder sowas.
Ja.
Und dann war aber eigentlich in einem Satz noch so eine halbe Abwägung, aber vielleicht wird es auch nicht so gut. So irgendwas in die Richtung. Das haben sie natürlich rausgemacht.
Na klar.
Aber das war tatsächlich auf dem Verkaufscover der Xbox-Version vorne drauf.
Die hatte ich sogar.
Und das hat aber damals Microsoft drauf gemacht. Das weiß ich noch, weil die auch angerufen hatten, ob das in Ordnung ist, dass sie mein Zitat drauf machen.
Okay, ja.
Und Microsoft bringt natürlich jetzt nicht die PlayStation 5-Version raus, weil sie auch mit diesem Franchise an sich nichts mehr zu tun haben. Das ist ja eine Remedy-eigene Sache, wem die Rechte daran gehören.
Man müsste ja auch ans Area Games-Logo so ein kleines Kreuzchen.
Ja, richtig, stimmt. Da müsste jetzt GamePro.de oder so stehen, weil das ja nur noch umleitet oder so. Die URL von früher von Area Games. Aber kann man das nachvollziehen, wie es dazu kam, dass das Zitat nicht mehr. Es wäre halt witzig gewesen, wenn sie das Original Alan Wake Cover nehmen wollen würden, aber weil das Spiel schon so alt ist, existiert nur noch irgendwie so eine fest eingebrannte PDF-Datei, wo man das nicht mehr entfernen
genau.
kann. Das Zitat. Ja, aber Donnie Darko erwähne ich, pass auf, deswegen, weil es kam eine Pressemitteilung. Vor Monaten schon, 20-jähriges Jubiläum, 4K UHD Release zur Feier des Tages, wenn Sie Rezensionsexemplare möchten und so weiter und so weiter. Und dann habe ich geantwortet, weil ich mir dachte, ah geil, Donnie Darko ist auch aus der Kindheit von Patrick und mir ein wichtiger Film, oft gesehen, viel drüber geredet, viel drüber philosophiert, ist sogar teilweise bei einem Bekannten von mir damals. Der hat im Philosophieunterricht einen Aufsatz darüber geschrieben, bei dem ich ihm geholfen habe.
Oh.
Und all solche Geschichten, dachte ich mir, kann man eine geile Retrospektive machen bei der letzten Filmkritik. Und ich fordere mal diese UHD an, dann gucke ich mal, wie das jetzt 4K UHD-mäßig aussieht und kann noch ein paar Sätze dazu sagen, ob sich das lohnt, das zu kaufen oder ob das jetzt schlechter ist als vorher. Plus, da ist auch, fällt mir auch noch ein Bonusmaterial drauf, das auch interessant sein könnte. Vielleicht noch Erkenntnisse für die Retrospektive zu bringen. Und dann zugeschickt bekommen, ist heute angekommen.
Aha.
Und was halte ich dann in der Hand? Eine komplett durchsichtige Plastikhülle, also nicht die Verkaufshülle, wo aber die normale Verkaufs-Blu-ray, UHD-Blu-ray drin ist. Und ein fetter Aufkleber, Presseexemplar, nicht zur Weitergabe erlaubt, darf nicht Dritten gezeigt werden, darf nicht woanders aufgeführt werden, so ganz viele Sachen, wo ich so denke, soll ich die DVD jetzt, nachdem ich die geguckt habe, für den Podcast verbrennen?
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Aber vorher zerbrechen.
Und dann dachte ich so, klar, am Ende, ich stelle ja auch keine Ansprüche und ich habe auch kein Problem, den selber zu kaufen, wenn ich einen Film jetzt unbedingt haben will, darum ging es ja jetzt auch gar nicht. Wäre halt nur nett gewesen, wenn das die normale, schöne Donnie Darko-Verpackung wäre, damit ich mir den, weil die Disc behalte ich ja trotzdem, ich schmeiße sie ja nicht weg.
Ja.
Den irgendwie, dass das im Regal nicht so scheiße aussieht, aber die Freude wollte man mir nicht machen. So, wenn du schon kostenlos den Film bekommst oder die Disc, dann sollst du keine Freude an der Verpackung haben.
Vor allem ist das ja nochmal so ein extra Weg, eine Alternativverpackung zu machen.
Ja, ja, ja.
Also man könnte ja auch einfach sagen, hier ist diese Kiste mit 1500 Exemplaren, ich nehme mal drei da weg. So.
Und oder ich sag jetzt, weil es ging auch vielleicht um den Weiterverkauf, wobei ich mir so denke, macht euch keine Illusionen. Mit dem Verkauf von Discs kann man heutzutage, gerade bei 20 Jahre alten Filmen, auch mit einer UHD kaum Gewinn oder Geld irgendwie machen. Da zahlt man mehr Porto, als man einnimmt. Deswegen dachte ich so, schade, so hätte nicht unbedingt sein müssen, das ist jetzt so hässlich mir zu schicken. Aber wie gesagt, ist ja in Ordnung. Aber genau, dann geht es ja noch weiter. Dann ist da so ein Beipackzettel bei. Und dann steht da so, bitte, es war nicht so formuliert, dass es Pflicht ist. Aber es war schon so formuliert, dass man schnell denken könnte, es wäre Pflicht. Bitte, warte, ich hole mal den Zettel, ich will das jetzt nicht falsch zitieren.
Okay.
Warte mal kurz. Die Sichtung des beigefügten Materials ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über den entsprechenden Start der Blu-ray-DVD gestattet. Das heißt wirklich, ich darf den Film nur gucken, jetzt für den Podcast, und danach darf ich ihn mit dieser Disc nie mehr gucken. Wenn ich ihn wieder gucken will, muss ich mir die nochmal selber kaufen. Und darf sie niemandem zeigen, Robert. Auch du darfst sie nicht sehen, außer du machst den Podcast mit.
Oh Mann.
Ja? Aber jetzt steht hier, das war, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Bitte beachten Sie, dass bei der Besprechung möglichst folgende Angaben eingebunden werden sollten. Also es ist nicht so müssen.
Das ist nicht rechtlich verbindend.
Aber
nee.
Es ist trotzdem so dieses, bitte beachten Sie,
nur
möglichst
eine gute Beziehung zu uns haben
werden sollten. Ja. Erstmal, okay, das ist ja, würde ich eh machen, weil es auch Sinn macht, der Veröffentlichungstermin dieser neuen Version hier. Der Packshot. Erhältlich unter presse.studiokanal.de. Und da dachte ich mir so, Leute,
warum schickt ihr mir dann nicht
die Packung?
So, dass ich es in die Kamera halten kann.
Wenn es euch so wichtig ist, dass ich in meine Rezension den Packshot integriere in irgendeiner Form, warum schickt ihr mir das Ding dann ohne Packshot?
Ja.
Soll ich mir das jetzt im Internet angucken? Weil ich, das Missverständnis an der ganzen Sache ist ja, wenn ich eine Rezension mache, andere gehen das vielleicht anders an, aber wir zumindest, wir verstehen uns nicht als der verlängerte Arm der PR. Und die Sachen, die hier alle stehen, das sind Sachen, die macht man, wenn man ein PR-Organ ist, aber ja, nicht, wenn man ein Rezensent ist. Dann macht man das, wenn es sinnvoll ist für die Rezension oder wenn man das standardmäßig immer irgendwie als Info seinen Zuhörern liefern möchte. Aber das bleibt einem selbst überlassen, ob das halt sinnvoll ist oder nicht, oder ob man das halt bei sich dann für wichtig achtet oder nicht. Und das sind alles diese, gerade Packshot, das ist ja sowas unheimlich Werbliches.
Mhm.
Außer ich rezensiere die tatsächliche Verpackung, und das ist Teil meiner Rezension zu sagen, ob ich finde, dass die Verpackung geil ist oder nicht, aber dann muss ich sie in der Hand haben.
Ja.
Dann gucke ich mir nicht online irgendwie so ein Packshot-Foto an,
ja,
und sage dann, ob das gut ist oder nicht. Und anders als es irgendwie wertend anzubauen, hat es für meine Rezension keinen Wert.
Mhm.
Also ja, ich will jetzt gar nicht das so darstellen, als wenn das jetzt so ungewöhnlich sein muss oder als ob das nicht auch vielleicht so, die Tatsache jetzt, dass das hier in so einer Klarsichthülle kam, das kennen wir auch von den Spielen früher. Da war ja auch oft, wenn wir ein Rezensionsexemplar für ein Xbox-Spiel bekommen haben, das Cover so blass nur drauf gedruckt und dann so eine Banderole drauf gedruckt in gelb, Rezensionsexemplar oder sowas.
Ja.
Ist ja auch alles in Ordnung. Die wollten ja auch nicht, dass es wiederverkauft wird, was ja bei den Spielen nochmal ein kritischerer Faktor ist, weil die teurer sind. Das ist ja alles auch relativ okay und normal. Und so ein Beipackzettel mit irgendwelchen verrückten Sachen, die man integrieren soll in die Review, das ist auch jetzt nichts, was jetzt nur in dem Fall passiert ist. Aber
ja, ja.
Deswegen erwähne ich auch hier mit einem Augenzwinkern zu sehen, aber von der Sache her ist das halt so ein bisschen der Alltag und auch exemplarisch jetzt für die allgemeine Kommunikation, wie man sich das vorstellen muss, zwischen Filmrezensenten und Film-PR.
Mhm.
Und bei den Spielen war es oft ja auch ähnlich, was diese Beziehung angeht, dass die Incentive doch sehr stark gesetzt werden, dass man eben diese verlängerte Arm-PR-Arbeit auch in seine Rezensionen dass es gewünscht ist, das eigentlich zu tun und dass man auch so ein bisschen suggeriert bekommt, dass man was falsch macht oder dass man irgendwie in Gefahr läuft, ausgeschlossen zu werden von künftigen Rezensionen oder so Rezensionsexemplaren, wenn man da nicht minutiös auf diese Sachen achtet, die eigentlich nicht Teil der Rezensionsarbeit sind oder nicht was sind, was...
War damals bei Spielen ja auch so, dass man bestimmte Features erwähnen soll.
Ja, ja, richtig. So. Ich finde das natürlich völlig, ist ja auch denen ihr Job legitim, dass die PR-Leute das dann so unterstreichen und das so versuchen und so. Aber das, was halt problematisch ist, weil man das auch natürlich dann auch woanders beobachtet, wenn man selber in der Ecke aktiv ist und unterwegs ist, wie viele auch dann scheinbar das so vielleicht auch ohne es zu merken, dann mal sich integrieren und umsetzen und gar nicht merken, dass sie eigentlich schon so ein halbes PR-Ding geworden sind, während sie gleichzeitig eigentlich auch noch ehrlich versuchen, eine Review zu machen, aber dann nicht merken, dass das schon so ein bisschen vermischt wurde, so diese zwei Felder. Ja, aber gut.
Na gut.
Here we are.
Dann, was hat der letzte
Willi? Was hat der letzte Willi?
Das letzte Wiki. Wir sind so richtig.
Jetzt kommt ein letztes Wiki-Thema, das seinen Ursprung hatte, glaube ich, in einem Podcast, den ich mit dem Kaffeemann aufgenommen habe. Wir haben das dann aber aufgegriffen in unserem Wahl- und Wahlprogramm-Podcast. Mhm. Aber ich glaube, das, was wir aufgegriffen hatten, war der letztes Wiki-Beitrag basierend auf der Story aus dem Kaffeemann-Podcast.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Es geht um die Schmerznote, Robert. Mhm. Als Schmerznote wird landläufig eine Subkategorie der Dominas genannt, die sich auch um kleine Kinder, die das Folterpaket für Kinder, die drauf stehen, verabreicht bekommen sollen, kümmert.
Ist das eigentlich auch verlinkt?
Das ist auch verlinkt.
Sehr gut.
Das Folterpaket für Kinder, die drauf stehen. Wir erinnern uns. Das sind Tüten voll saurer Süßigkeiten von Haribo. Die kleinen Knilche leisten die Bezahlung für die Schmerznote in Form von Schoko-Goldtalern und oder Hitschler-Kaustangen. Anschließend werden sie in ein extra eingerichtetes Kinderzimmer geleitet, in dem die Schmerznote dann ihre Dienste erbringt. Übrigens, in Dune kommt eine Schmerznote vor.
Oh!
Ja, achtet mal drauf. Ja, es gibt eine Szene, wo Paul Atreides seine Hand in eine fiese Box stecken muss und
muss ja ziemlich am Anfang sein.
Ziemlich am Anfang, genau. Er wird von der Schmerznote geprüft mit Schmerzen.
Verstehe.
Ja, und das müsste jetzt eigentlich noch rein, das muss eigentlich in beide Beiträge, sowohl beim Schmerznotenbeitrag als auch beim Folterpaket für Kinder, die drauf stehen, dass auf der höchsten Stufe des Schmerzes die Kinder immer vor sich hin murmeln, Fear is the mind killer. I have no fear.
Während sie so Haribo-Zeug in sich reinstecken.
Ja. Und übrigens, falls sich jemand fragt, der Dune sieht, was in dieser Box drin ist, das ist nicht irgendwie nur eine Illusion oder gar nichts oder so, sondern das sind Schmerznutten Haribos mit sehr saurem Pulver drumherum.
Direkt intravenös in die Hand eingeleitet werden.
Ja, einfach dran gerieben. Ja, das ist einfach nur gerieben. Ja, spiel den Impfsong. Gitarrenmann.
Hit it.
Und immer dran denken, Impfen ist der Covid-Killer.
Sexy, COVID killer. Whoa.